Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Auf dem Kirchentag unterhalten sich drei Besucher darüber, welche ihrer Gemeinden die interessantesten Schlagzeilen liefert. Und munter prahlt der erste los: Unsere Kirche, die bietet Bauchtanzkurse an im Gotteshaus. Der zweite sagt: Unsere Gemeinde lädt an Karfreitag zum Frühschoppen mit Schlachtplatte und Freibier ein. Und da meint der dritte: Vergesst das alles. Bei uns stand an Heiligabend die Leute vor verschlossener Kirchentür und auf dem Schild stand: Alle machen Urlaub, wir jetzt auch, frohe Weihnachten. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wovon lassen wir uns leiten? Lassen wir uns von dem leiten, was eben momentan in der Gesellschaft in ist, was außergewöhnlich, was schrill ist, interessant für die Presse? Oder machen wir umgekehrt das, was wir immer so gemacht haben, was bekannt ist, bequem ist, traditionell? Im Petrusbrief wird die christliche Gemeinde verglichen mit einer Schafherde. Und dann wird gesagt, der oberste Hirte, der Erzhirte, ist Jesus Christus. Aber er hat Herden auf der ganzen Welt. Und jede Herde braucht auch Hirten vor Ort. Und das lateinische Wort für Hirte ist Pastor. Der Pastor ist der Hirte. Das heißt, die Gemeinde leiten, sind Pastoren. Wo nämlich nicht geleitet wird, da gibt's ganz schnell Chaos und Orientierungslosigkeit, da kommt es schnell zu Frust und Streit. Aber wer ist denn nun ein Pastor, eine Pastorin, ein Leiter? Einfach gesagt, jemand, der vorangeht, jemand, der andere anleitet, der begleitet, zum Tun bewegt. Dazu gehören natürlich bei uns die Kirchengemeinderäte, die heute in ihr Amt eingeführt werden, zusammen mit den Hauptamtlichen, aber auch jeder, der in einer Gruppe eine Verantwortung hat, ist ein Pastor und eine Pastorin. Die Gruppenleiter, die Hauskreisleiter, die Jungscharleiter, die Leute, die einen Chor leiten, eine Musikgruppe, eine Dienstgruppe leiten. Und deswegen gelten auch diese Hinweise im Petrusbrief natürlich nicht nur für Älteste, sondern für jeden Christen. Denn in irgendeiner Weise ist jeder von uns Hirte oder Hirtin für irgendwelche anderen Leute. Die Mutter für ihre Tochter, die Freundin für ihre Freundin, der erwachsene Sohn für seinen Vater, der Hauskreisteilnehmer für den Nachbarn, der Jugendliche für einen anderen Jugendlichen. Denn, das ist ganz entscheidend, christliche Gemeinde kennt keine Alleinunterhalter und keine Alleinherrscher. Petrus sagt, die Ältesten unter euch ermahne ich. Und das ist ganz wichtig, der Plural. Die Ältesten. Mehrere Hirten, mehrere Pastoren. Und es war eine Fehlentwicklung in der Kirchengeschichte, als man in den Gemeinden die Position einer Person völlig in den Mittelpunkt gestellt hat, als alles nur noch von einer Person abhing. Und noch im Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert war es an vielen Orten in den Kirchen, und zwar nicht nur in der katholischen, sondern auch in der evangelischen Kirche so, dass immer alle nur geschaut haben auf den Pfarrer oder die Pfarrerin. In Norddeutschland dann auf den Herrn Pastor, im Süden auf den Herrn Pfarrer, Frau Pfarrer. Aber das ist kein biblisches Prinzip. Und das heißt, du bist Kirchengemeinderätin, Kirchengemeinderat, dann bist du Pastor. Du bist Mitarbeiter, Mitarbeiterin, dann bist du Pastor. Dann hast du Verantwortung für andere und dann gilt die Aufforderung, weidet die Herde Gottes. Eine Gemeinde braucht mehrere, die leiden, und sie braucht viele, die bereit sind, Verantwortung zu übertragen. Wir haben es vorhin gehört, 1. Petrus 5. Weidet die Herde Gottes. Nicht, weil es eure Pflicht ist, sondern aus innerem Antrieb, wie es Gott gefällt. Tut es nicht, um euch zu bereichern, sondern aus Hingabe. Führt euch nicht als Herren auf, sondern gebt euren Gemeindegliedern ein Vorbild. Und das wissen wir ja alle auch sonst, man kann so oder so leiten. Man kann leiden aus Pflicht, man kann leiden, weil man etwas gelten will, oder man kann leiden aus Fürsorge, aus innerem Antrieb, aus Hingabe, aus dem Dienen wollen. Menschen, die Leitungsaufgaben vor allem aus Pflicht tun, die werden ganz, ganz schnell frustriert und entnervt sein. Die werden sich ärgern, weil sie nämlich irgendwann den Eindruck haben, das, was ich hier bringe, das wird nicht genügend honoriert. Ich bekomme nicht genügend Anerkennung und genügend Dank. Und deswegen möchte ich heute Morgen mit euch 4 Fragen nachgehen. Und zwar die erste Frage lautet, welche Motive treiben uns an? Welche Motive treiben uns an? Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, und zwar für alle, die irgendwo Verantwortung tragen. Kirchgemeinderäte, Pfarrer, Diakon, Kantorin, aber natürlich auch Kindergartenleitung, aber natürlich auch die irgendeine Gruppe leiten. Die Frage ist, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das, weil andere mich überredet haben? Mache ich das, weil sich kein anderer gefunden hat? Mache ich das, weil der Vorgänger, die Vorgängerin das genauso gemacht hat? Mache ich das, weil auch ein gewisses Maß an Anerkennung, Ehre da abfällt, weil es mir was bringt? Oder tue ich das, weil ich weiß, Gott hat mich da hineingestellt, berufen in diese Aufgabe? Er hat mir dazu Fähigkeiten, Erfahrungen gegeben und ich will meine Gaben einbringen. Und ich will das tun, weil mir auch diese Aufgabe liegt und weil ich auch Freude daran habe und ich will Gott damit dienen. Nun ist es so, vor allem wenn Leute anfangen, irgendwo eine Gruppe oder gar dann eine Gemeinde zu leiten, dann ist es ja so, dass oft am Anfang so eine Mischung von Motiven zusammenkommt. Man ist aufrichtig bemüht, man will sich einbringen, sich quasi um die Schäflein kümmern. Also wenn man jetzt in diesem Bild bleibt vom Hirte und von den Schafen, ja, füttern, Wunden versorgen, satt, fröhlich machen, auf die Beine stellen, helfen, dass sie gut heranwachsen und reifen. Aber dann stellt man fest, wenn man das tut, da kommt dann ja auch irgendwas zurück. Man fühlt sich schon irgendwo ein bisschen geehrt und anerkannt und bestätigt. Man spürt eine gewisse Dankbarkeit und das tut ja auch jedem Hirten gut. Ob ehrenamtlich oder hauptamtlich. Und das ist ja auch normal, so ein Geben und ein Nehmen. Es kann aber irgendwo auch aus dem Gleichgewicht geraten. Wenn nämlich der Pastor Blut geleckt hat, wenn man merkt, das ist ja eine tolle Sache, was ich da bewirken kann. Ich kann da Menschen quasi in eine gewisse Richtung lenken und leiten und dirigieren und steuern und die anderen, die hören. Manche werden sogar hörig und manche werden sogar ein Fanclub. Und dann wird das Schaf zum Objekt der Begierde. Und das ist immer dann gefährlich. Und dann sind wir schon im Bereich der Manipulation, wo dann die Schafe gescheucht und gedroht werden, unter Druck gesetzt, dass sie parieren und dass sie letztendlich Nutzen abwerfen. Und bei der Frage nach dem richtigen Motiv, das ist ja die erste Frage, was sind die Motive? Bei der Frage nach dem Motiv, da kann uns eine Pastorenberufung aus dem Johannesevangelium weiterhelfen. Da wird nämlich in Johannes 21 erzählt, wie der auferstandene Jesus den Jüngern am See Genezareth begegnet und unter denen ist dann auch der Petrus. Und zwar genau der Petrus, der kurz vorher noch gesagt hat, ich kenne Jesus nicht, ich habe nie was mit ihm zu tun gehabt. Und dann kommen sie dorthin, Jesus hat ein Frühstück zubereitet, sie essen miteinander, Brot und Fisch heißt es, und dann kommt eine wichtige Frage. Dann sagt der Jesus zu dem Petrus, Petrus, eine Frage, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und er sagt, ja, Herr, du weißt es. Und dann sagt Jesus nochmal, hast du mich lieb? Ja, Herr. Und noch ein drittes Mal, Petrus, hast du mich lieb? Und dann ist er auch natürlich ein bisschen traurig und beschämt, aber er sagt, Herr, du weißt es doch. Ja, ich hab dich lieb. Und dann kommt dieser unglaubliche Auftrag, hüte meine Lämmer. weide meine Schafe, kümmere dich um die Brüder und Schwestern, also um die Gemeinde. Und Jesus hat nicht gesagt, Petrus, ich habe da jetzt ein Problem, ich gehe jetzt dann zum Vater in die andere Welt und jetzt brauchen wir jetzt hier jemanden, der das weiterführt. Wir brauchen einen Leiter. Er hat nicht gefragt, wer von euch hat die größte Leitungskompetenz, sondern er hat einfach gefragt, hast du mich lieb? Liebst du mich? Und das ist die entscheidende Frage. Er fragt, liebst du mich? Und das können wir prüfen, unsere Haltung. Sind wir das bereit? Sind wir bereit, diese Aufgabe, in die Gott uns stellt, zu tun, weil wir Jesus lieben? Weil er uns vergibt? Weil er uns genauso immer wieder heranholt wie den Petrus? Warum hat er diese Frage nicht dem Johannes gestellt? Das war der Lieblingsjünger eigentlich, der Johannes. Der Petrus war der Versager. Aber den fragt er, hast du mich lieb? Und weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Das ist doch unglaublich. Und das ist auch immer wieder diese Frage, ob wir Jesus lieb haben. Und wenn wir Jesus lieb haben, dann sind wir auch in der Lage, dass wir auch die Schäflein lieb haben. Ob das jetzt Jungscharkinder sind oder Hauskreismitglieder oder die Bläser und Sängerinnen, die Senioren, die Gottesdienstteilnehmer, ganz egal. Und wo bekommen wir die Kraft her? Von ihm, von Gott, von Jesus. Und das können wir auch immer wieder sagen, Herr, lieber Herr, gib du mir die Kraft und gib du mir die Liebe. Gib mir die Liebe für die Menschen, die du mir anvertraut hast und uns anvertraut hast. Und vielleicht auch manchmal, wenn wir genervt sind, Herr, ich habe eigentlich gar keinen Nerv mehr, ich habe gar keine Lust mehr, aber gib mir was von deiner Liebe, damit ich den Menschen in der rechten Haltung begegne. Aber nun ist auch noch die andere Perspektive wichtig, dass nämlich der Petrus interessanterweise ja nicht nur die Leiter in dem Blick hat, sondern er wendet sich an alle Christen, an die Herde Gottes, an die Gemeindeglieder. Ich habe mal aus einer Freikirche einen Satz gehört, der hat geheißen, unser Problem ist, wir haben lauter Häuptlinge und keine Indianer. Das heißt, wenn in einer Gemeinde alle bestimmen wollen, alle sagen wollen, in die Richtung müssen wir gehen, dann gibt es das Chaos. Und deswegen kann diese Frage jetzt jeder sich stellen. Ehre ich die Leute, die bereit sind, Verantwortung, Leitungsverantwortung zu übernehmen in der Gemeinde? Ehre ich die Leitenden? Bin ich dankbar auch für die Kirchengemeinderäte, die Aufgabe schultern und die sich auch manchem Ärger, manchem Stress aussetzen? Bete ich für die, die für mich verantwortlich sind? Bete ich für die Kirchengemeinderäte, für den Diakon, für den Pfarrer, für die Gruppenleiter? Aber auch, lasse ich mich nur passiv bedienen oder bin ich auch bereit mitzumachen, wenn auch die Leiter sagen, komm, entdecke deine Gaben, bring dich ein, deine Kraft, deine Zeit, dein Geld, mach was hier bei uns. Das ist das Motiv, die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus. Und die zweite Frage ist, wem sind wir eigentlich Rechenschaft schuldig? Natürlich, dem Petrus war das klar, ich bin Rechenschaft schuldig dem obersten Hirten, dem Erzhirten Jesus Christus. Und das ist, liebe Leute, eine unglaubliche Entlastung. Eine unglaubliche Entlastung, dass wir wissen, ja, wir haben Verantwortung, wir müssen manches entscheiden, aber wir haben einen allmächtigen, einen allwissenden, einen auferstandenen Herrn, den Erzhirten, und der passt auf. Und der kümmert sich noch in einer ganz anderen Weise um jedes einzelne Schaf, als wir das je könnten, wenn wir die besten Hirten und Pastoren wären. Er kümmert sich auch, aber auch um uns kleine Pastoren und Hirten. Wir müssen nicht alle Verantwortung schultern. Die letzte Verantwortung liegt beim Oberhirten. Und das heißt auch, ich muss als Leiter nicht perfekt sein. Ich muss auch nicht am Boden zerstört sein, wenn ich als Hirte einen Fehler mache. Und das ist eine große, große Entlastung. Ich muss auch nicht versuchen, es allen Schafen recht zu machen. Das wird nicht funktionieren. Denn das wissen wir alle. In jeder Gemeinde gibt es solche und solche Schafe. Es gibt auch schwarze Schafe. Ich sage jetzt nicht, wer das ist. Aber wie gesagt, als Leiter muss ich damit leben können, auch dass ich anecke. Und dass es Leute vielleicht auch gibt, die in die Gemeinde kommen und sagen, aber Leute, was macht ihr denn da im Kirchengemeinderat? Ich würde ganz andere Dinge legen, ganz andere Schwerpunkte, ganz anderes. Damit müssen wir leben. Aber es geht um Verantwortung letztendlich gegenüber Jesus, dass wir sagen, er ist der Herr und vor ihm sind wir verantwortlich, ihm geben wir Antwort. Und der auferstandene Jesus, der uns beglückt, begabt und befreit, der wird jeden einmal fragen, und zwar nicht nur die, die Verantwortung tragen, sondern jeden Christen wird er irgendwann mal am Ende fragen, ich habe so viel in dein Leben hineingelegt. Ich habe dir Gaben gegeben, Erfahrungen gegeben, ich habe dir manchen viel Geld gegeben, Zeit, Kraft, alles Mögliche habe ich dir gegeben. Und was hast du damit für mein Reich getan? Das wird er jeden Mal fragen. Wie hast du das eingesetzt? Und damit komme ich zur dritten Frage, die sich an alle die richten, die Verantwortung tragen. Und zwar, da fangen wir an, beim Kindergottesdienst, Boxenstopp bis zur Kirchengemeinde reden, für die, die nominell verantwortlich sind für ungefähr 1500 Gemeindeglieder. Und das ist die dritte Frage heute. Geht uns die Not der Schafe zu Herzen? Geht uns die Not der Schafe zu Herzen? Macht es uns Not, dass nur ein überschaubarer Prozentsatz Interesse hat an unseren Angeboten, die wir machen? Natürlich, wir freuen uns, gerade wenn wir zurückschauen jetzt auf die Adventszeit. Es war eine tolle Sache, lebendiger Adventskalender. Da sind viele Menschen hingegangen, die sonst nie auftauchen irgendwo. Und die verschiedenen Angebote und musikalischen Angebote und Krippenspiele und Gottesdienste und ganz viele Dinge. Und trotzdem, Leute, es ist doch nur ein kleiner Teil. 3600 Leute wohnen in Öschelbronn. Das geht uns das eigentlich noch ans Herz, dass wir merken, das sind so viele Menschen leben hier, die ahnen überhaupt gar nicht, was ihnen an Glück und Segen entgeht, solange sie nicht Jesus persönlich kennenlernen. Macht uns das was aus? Dass so viele Menschen sich mit so einem Allerweltsglauben begnügen, dass sie nicht leben in einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Jesus sagt mal, sie sind Gott, dem Vater, verloren gegangen. Das verlorene Schaf. Und dann heißt es in Matthäus 9, 36 einmal, als Jesus die Menschen beobachtet hat, das Volk sah, hat es da jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet, zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das Jammern hier im Griechischen, das ist mit einem Wort wiedergegeben, das heißt, es hat ihm eigentlich alles, das Herz und alles und Magen und Darm und alles im Leib herumgedreht. Es hat ihn körperlich quasi unter Druck gesetzt und traurig gemacht, dass die Menschen so ohne Gott dahin leben. Die Zerstreuten, die verlorenen Schafe, sie taten Jesus körperlich weh. Und die Frage ist, geht auch uns noch die Not der Menschen, der Schafe zu Herzen? Und damit komme ich zum vierten, worauf richten wir eigentlich unseren Blick? Worauf schauen wir? Schauen wir auf rückläufige Zahlen und Statistiken? Schauen wir auf schlechte Prognosen? Die meisten Kirchen in Deutschland haben sich damit abgefunden, dass sie immer weniger werden. Als Christen, ja, wir sind in Deutschland nur noch eine Minderheit. Und wir erleben das ja auch im eigenen Leib quasi, diese Erfahrung, wie schwer das ist, Menschen, die außerhalb stehen, wirklich zu erreichen. Das ist ja bei uns in Deutschland das ist riesige Problem, dass viele Menschen so eine abgrundtiefe, bleierne Gleichgültigkeit haben. Ich spreche nicht von Atheisten. Sondern ich spreche einfach davon, es gibt so viele Leute, die sagen, die Kirche ist gut und was wir für die Kinder und die Jugend machen, alles toll, klasse, Konfirmandenunterricht, was auch immer, Musik, alles toll. Und was sagt Jan, was ist mit dir? Ach ja, wenn ich in Heiligabend komme, reicht's. Das ist das doch, das erleben wir doch auch, dass das so schwer ist. Und wenn wir einladen, komm doch mal in Akzente Gottesdienst, in Jugendgottesdienst, komm doch mal zum Konzert oder was immer. Und dass wir merken, diese bleierne Gleichgültigkeit. Und das macht Mühe, das ist mühsam. Und da kann man entmutigt werden. Und es gibt viele Menschen, die sind so entmutigt, dass sie zynisch werden und zu Menschenverächter. Und deswegen ist es so wichtig, gerade als Leiter, dass wir den Blick immer wieder auf Jesus richten. Und dass wir auf ihn schauen und auf ihn hören und sagen, Herr, was sagst du? Und was ist deine Zusage, deine Versprechen? Und es geht hier bei Versprechen nicht um Wunschträume. Wir dürfen natürlich auch träumen. Aber es geht hier nicht um Illusionen. Es wird schon irgendwie weitergehen. Es geht auch nicht um Sattheit, die gar nicht wahrnimmt wie die Menschen. Es geht um Verheißungen, Zusagen. Und wir glauben, dass Jesus Christus Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Und wir glauben, dass er zur Rechten des Vaters ist. Und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich werde meine Gemeinde bauen. Und der Teufel und die Hölle werden sie nicht überwinden. Und wenn wir das glauben, dann dürfen wir wissen, die Gemeinde Jesu hat eine Zukunft, auch in Deutschland. Und diese Liebe zu den Gleichgültigen, Distanzierten lässt Jesus sich nicht ausreden. Er ist nicht abzubringen, Verlorene zu suchen und deswegen läuft die Weltenuhr noch weiter. Und daran erinnert mich auch ein Abschnitt aus der Apostelgeschichte 18. Da wird erzählt, dass der Paulus auf Missionsreise war. Und das Problem war, dass er in Städte und meistens waren Städte gekommen ist und dass das Ergebnis nicht berauschend war. Es gab immer ein paar, die haben gesagt, ja, wir glauben, aber viele haben gesagt, bleib uns weg. Und er war irgendwo richtig resigniert und dann spricht er in der Nacht, auch in Korinth. Da war in Korinth, es war ein hartes Pflaster, diese Hafenstadt. Und dann sagt Jesus zu ihm, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Und jetzt sagt er, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Und jetzt kommt's. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Dabei hat der Paulus gar noch nicht viel gesehen. Und Jesus sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das heißt, er hat gesagt, schau mal, das sind viel mehr, als du erkennen kannst. Und viel mehr werden auch zum Glauben kommen. Und genau das dürfen wir auch hier in Öschelbrunn erleben. Nein, wir sind nicht in Pforzheim, in Karlsruhe oder Stuttgart, wo sich in der einen oder anderen Gemeinde am Sonntag 500 oder 1000 oder noch mehr Leute versammeln. Aber auch hier bevölkern Kinder am Montag das Gemeindehaus. Auch bei uns erscheinen immer wieder im Gottesdienst, im Akzent, im Jugendgottesdienst neue Leute. Da gibt es ein paar Menschen, die sagen, ich habe Zeit, ich habe Lust, ich habe Kraft, ich will irgendwo bei euch mitmachen. Das erleben wir. Und es gehört für die Kirchengemeinderäte mitsamt den Hauptamtlichen zur permanenten Aufgabe, dass wir uns diesen Blick immer wieder schenken lassen, dass wir immer wieder uns in Erinnerung rufen, welche Verheißungen, welche Zusagen gibt Jesus Christus. Und Jesus sammelt sein Volk auch in Niefern-Öschelbronn. Und deswegen, Leute, denkt daran, warum gibt es uns als evangelische Kirchengemeinde? Es gibt uns auch, weil heute noch Jesus verlorene Menschen sammelt in Niefern-Öschelbronn. Und darum wollen wir auf ihn hören, wenn er sagt, ich habe etwas mit euch vor. Ich habe etwas vor. Hier, in diesen vielleicht kleinen Verhältnissen, in dieser glaubenslosen Umgebung. Ich sammle auch die, die zu meinem Volk gehören. Ob wenige oder viele, das ist zweitrangig, aber mein Volk ist auch hier an diesem Ort. Und darum dürfen wir gespannt sein und alle Hirten samt den Schafen sagen Amen.